Deutschlandfunk, das war der Tag.
Wie hat das Satireportal Postillon heute so schön geschrieben? Donetskerin unsicher, ob sie lieber auf ihr Herz hören soll oder auf das Sturmgewehr, das auf sie gerichtet ist. So oder so ähnlich werden sie wohl ablaufen, die sogenannten Referenden in der Ostukraine, die heute begonnen haben. Wir berichten darüber und auch aus Berlin und Brüssel, wo gerade darüber diskutiert wird, ob man russischen Wehrdienstverweigerern humanitäre Visa gewähren soll. Rund um den Globus haben heute erstmals nach der Pandemie wieder in einer konzertierten Aktion Klimademonstrationen stattgefunden. Wir fragen den Bremer Protestforscher Sebastian Haunz, wie sich die Fridays for Future entwickelt haben. Im Bundestag ging es heute sowohl um die Defizite in den gesetzlichen Krankenkassen wie auch um die Turbulenzen in verschiedenen ARD-Anstalten. Beiträge dazu in der zweiten Hälfte dieses Journals vor Mitternacht wie auch zu neuen belastenden Dokumenten für den Kölner Kardinal Wölki. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Das volle Ausmaß der russischen Gräueltaten gegen Ukrainer wird jetzt sichtbar, wo Gebiete im Osten des Landes zurückerobert werden. In der Nähe der Stadt Isjum sind insgesamt 436 Leichen exhumiert worden aus Massengräbern. Die meisten seien eines gewaltsamen Todes gestorben. 30 davon weisen Folterspuren auf, hat der Gouverneur der Region Charkiw heute auf Twitter geschrieben. Leichen mit Strick um den Hals, mit gefesselten Händen, mit amputierten Genitalien, mit gebrochenen Gliedmaßen und Schusswunden. Und was sagt der Kreml? Alles Falschmeldungen. Geht's nach Putin und seinen Schergen, ist das Gebiet in der Ostukraine eh bald ein Teil von Russland. Dann nämlich, wenn die Menschen in einem eiligst organisierten Referendum dafür gestimmt haben werden. Heute hat die Abstimmung begonnen, Thomas Spickhofen berichtet.
Die Frage ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt auf den Wahlzetteln, die nun in den vier russisch besetzten Gebieten verteilt werden. Sind Sie damit einverstanden, heißt es da in schwarzen Lettern auf grauem Grund, dass dieses Gebiet die Ukraine verlässt, und sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gebiet ein unabhängiger Staat wird, der der Russischen Föderation als ein Subjekt der Föderation beitritt? Auf Russisch und auf Ukrainisch ist der Text verfasst und darunter dann zwei gleich große Kästchen, Ja und Nein. Am besten gar nichts machen, sagt Ivan Fedorov, der Bürgermeister von Melitopol im Süden der Ukraine. Ich appelliere an alle Bewohner der vorübergehend besetzten Gebiete, ignorieren Sie diese Fälschung, die jetzt geschieht, und hören Sie nicht auf sie. Die Teilnahme gehöre zu einem blutigen Plan, sagt Fedorov, zu einem Krieg gegen die Menschheit. Dies ist eine Eskalation des Konflikts gerade in den vorübergehend besetzten Gebieten. Der Feind will ein Gulag auf unserem Territorium errichten. Er will unsere Bevölkerung unterdrücken und foltern. Vermutlich mehr als 1 Million Menschen sind in den russisch besetzten Gebieten zu diesen sogenannten Referenden aufgerufen. Wie das offenbar abläuft, schildert Sergei Gaidai, der ukrainische Leiter der Militärverwaltung Luhansk. Die Städte werden abgeriegelt, damit die Menschen nicht wegfahren können. Die Taxifahrer werden gezwungen, die sogenannten Wahlkommissionen zu fahren. Sie kommen und besuchen Häuser und Wohnungen. Es gibt ein Video, in dem sie Menschen anbieten zu wählen, aber das Video zeigt nicht, wer das Angebot macht. Es ist möglich, dass ein bewaffneter Mann hinter der Person steht, vielleicht auch mehr als einer. Wenn die Türen nicht geöffnet werden und die Kommission weiß, dass jemand da ist, kann sie sogar die Türen eintreten. Diejenigen, die abgestimmt haben, aber gegen einen Beitritt zu Russland sind, werden in einem Notizbuch notiert. Kiew droht Kollaborateuren in den eigenen Reihen mit Strafverfolgung wegen Hochverrats. Unterdessen hat der Kreml, der von einem Ja für einen Beitritt zu Russland ausgeht, eine rasche Annexion der Gebiete angekündigt. Russischen Nachrichtenagenturen zufolge sagte Putin-Sprecher Dmitri Peskow, das Verfahren für eine Aufnahme der Regionen könne schnell gehen. Peskow fügte hinzu, dass dann Versuche der Ukraine, sich die Gebiete zurückzuholen, als ein Angriff auf die Russische Föderation gewertet würden.
Es ist schon eine Farce, dass ausgerechnet Russland zu den 5 ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates gehört, zu einem Gremium, das die Hauptverantwortung tragen soll für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. So hat EU-Ratspräsident Charles Michel heute in New York bei der UN-Generalversammlung die Suspendierung Russlands gefordert. Antje Passenheim.
In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung erklärte Michel, wenn ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats einen nicht provozierten und nicht zu rechtfertigenden Krieg auslöse, einen Krieg, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verurteilt wurde, dann solle seine Suspendierung vom Sicherheitsrat automatisch erfolgen. Solche oder ähnliche Forderungen wie die des EU-Ratspräsidenten sind während der laufenden Generaldebatte öfter zu hören. Rein faktisch ist es allerdings nicht möglich, Entscheidungsprozesse im UN-Sicherheitsrat gegen den Willen einer der 5 Vetomächte durchzusetzen. Vetomächte wie Russland, die durch ihren Einspruch jede Resolution blockieren können. Michel sagte, ein robustes multilaterales System setze gegenseitiges Vertrauen voraus. Das aktuelle System sei jedoch nicht ausreichend. Der Gebrauch des Vetorechts sollte die Ausnahme sein, werde aber zur Regel. Eine Reform des mächtigsten UN-Gremiums sei daher dringend erforderlich. Ähnlich hatte das zuvor schon US-Präsident Biden gesagt. Die USA befürworten das bislang 15-köpfige Gremium, um eine Reihe von ständigen und wechselnden Mitgliedern zu erweitern. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits mehrfach darauf gedrängt, dass Russland sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat verlieren sollte, solange es Krieg führe.
300.000 Russen sind von der Teilmobilmachung betroffen. Sie müssen sich bereithalten für einen möglichen Einsatz an der Front in der Ukraine. Aber etliche wollen das gar nicht. Sie wollen nicht kämpfen, nicht sterben für Putins Visionen. Und so versuchen viele, die es sich leisten können, das Land zu verlassen. Nur wohin? Nach Europa, nach Deutschland. Soll man ihnen Zuflucht gewähren? Caroline Born fasst die Debatte darüber für uns zusammen.
Es kommen deutlich mehr als sonst. Die Zahl der einreisenden Russen habe sich im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt, so ein Sprecher des finnischen Grenzschutzes gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Solche Berichte über Russen, die sich nach der Teilmobilmachung ins Ausland absetzen, interpretiert man in Brüssel als Abstimmung mit den Füßen über Putins Politik.
This is showing that the Russians are voting with their feet, basically. On Putins regime and on Putins actions.
Kommissionssprecher Peter Stano erklärt weiter, russische Kriegsdienstverweigerer können in der EU einen Asylantrag stellen, aber auch, dass die EU die Einreise verweigern kann, wenn Sicherheitsrisiken bestehen. Das Ziel der Kommission ist ein gemeinsames Vorgehen aller Mitgliedstaaten. Doch das dürfte nicht einfach werden. Streit gab es schon über einen Visastopp für russische Touristen. Schließlich haben sich die Staaten darauf verständigt, die Visavergabe zumindest zu erschweren. Einigen EU-Ländern wie den baltischen Staaten, Tschechien oder Polen reicht das nicht. Sie haben weitreichendere Einreiseverbote angekündigt oder schon umgesetzt, sind also deutlich strenger mit der Visavergabe, über die sie selbst entscheiden können. Der lettische Außenminister Edgars Rinkevičs sagt, sein Land werde aus Sicherheitsgründen kein humanitäres oder anderes Aufenthaltsrecht an russische Staatsbürger erteilen, die dem Einzug entgehen wollen. Und das, obwohl der europäische Visakodex eine Einzelfallprüfung vorsieht. Verständnis für die lettische Haltung zeigt der EU-Abgeordnete Sergej Lagodinsky. Er teile die Sicherheitsbedenken, schreibt der grünen Politiker auf Twitter. Denn erstens öffne eine Aufnahme aller Kriegsdienstverweigerer Tür und Tor für Schläfer des russischen Geheimdienstes. Und zweitens sei nicht jeder, der nicht kämpfen wolle, automatisch ein Kriegsgegner. Die baltischen Staaten sowie Polen wollen außerdem kein automatisches Asyl für Russen gewähren, die auf der Flucht vor dem Einzug zum Militär sind. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser gibt sich offener. Sie sagt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass von schweren Repressionen bedrohte Deserteure im Regelfall Schutz in Deutschland erhalten würden. Wer sich dem Regime von Präsident Wladimir Putin mutig entgegenstelle und deshalb in größte Gefahr begebe, könne in Deutschland wegen politischer Verfolgung Asyl beantragen, so die SPD-Politikerin. Allerdings wird es zunehmend schwerer für Russen überhaupt in die EU zu gelangen, weil immer mehr Nachbarländer ihre Grenzen dicht machen und es wegen der Sanktionen längst keine Direktflüge in die EU mehr gibt. Deshalb fordert Faesers Parteikollege Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags im ZDF.
Es muss klar sein, dass Menschen, die für Freiheit eintreten und die gegen diesen Krieg demonstrieren und die nicht an diesem Krieg teilnehmen wollen, auch eine Möglichkeit haben, ins freie Europa zu kehren, um dort auch Zuflucht zu finden. Denn das ist eine Diktatur in Russland. Die schrecken vor nichts zurück.
Zustimmung kommt auch vom Koalitionspartner FDP. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen, Johannes Vogel, sagt im Interview der Woche des Deutschlandfunks:
Die Frage ist, die wir uns stellen müssen, und ich persönlich beantworte sie in Abwägung mit Ja, ob wir nicht als EU hier koordiniert vorgehen wollen und uns überlegen wollen, wie kann ein Programm dafür aussehen? Da gibt es ja ganz praktische Fragen, wo kommen diese Menschen dann über die Grenze etc.
Dass man sich in der EU rasch einigt, ist unwahrscheinlich. Denn die Balten und die Osteuropäer haben Bedenken und dürften nur schwer umzustimmen sein.
Bis vor 2,5 Jahren, bis es losging mit der Pandemie, da waren sie fast schon zur Normalität geworden, die Klimademonstrationen. Fridays for Future. Schüler, Studenten, aber auch andere Menschen waren da auf die Straßen gegangen. Zu Hochzeiten im März 2019 sollen es weltweit 1,8 Millionen gewesen sein beim erstmals organisierten globalen Klimastreik. Aber dann kam Corona. Heute sind die Proteste aber wieder aufgeflammt in Japan, in Neuseeland, im Kongo, weltweit an 450 Orten, auch bei uns in Deutschland. Sebastian Engelbrecht war in Berlin dabei.
Klimaschutz! Klimaschutz! Die Klimaaktivisten werden immer jünger. Eine ganze Berliner Grundschulklasse marschiert mit durchs Regierungsviertel und fordert die Rettung des Klimas. Die 15-jährige Marlene dagegen ist nicht zum ersten Mal dabei.
Ich war zum Beispiel seit einem Jahr nicht mehr bei einem globalen Klimastreik. Letztes Jahr immer 3, 4, 5 Mal oder so. Und ich habe das Gefühl, die meisten Menschen haben vergessen, dass das existiert. Und es ist wichtig, dass wir hier sind und wir sind viele und wir haben... Unsere Meinung ist wichtig und die sollte auch gehört werden.
Durch den Krieg in der Ukraine steht das Thema auf der politischen Agenda nicht mehr an erster Stelle. Die Fridays for Future-Bewegung versucht beim 11. globalen Klimastreik, beide Themen miteinander zu verbinden. Die Schülerinnen und Schüler protestieren in 200 deutschen Städten gegen die Milliardengewinne, die Energiekonzerne gegenwärtig erwirtschaften. Zugleich könnten viele ihre Gasrechnung nicht bezahlen. Deshalb kämpft Fridays for Future für eine sogenannte Energiegrundsicherung für alle. Sie soll durch eine Übergewinnsteuer finanziert werden, die die Energiekonzerne zahlen müssten. Pressesprecherin Maja Winkler fasst die Forderungen der Bewegung zusammen.
Wir fordern 100 Milliarden Euro von der Bundesregierung, ganz konkret 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und für Sicherheit. Das bedeutet 100 Milliarden Euro für eine Energiewende im Rekordtempo, für den Ausbau des ÖPNV, für ein 9-Euro-Ticket, was perspektivisch zum 0-Euro-Ticket, also kostenlosem ÖPNV wird. Wir fordern dass das Geld für eine Sanierungsoffensive benutzt wird und dass endlich die Klimafinanzierung für den globalen Süden bezahlt werden.
Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, das die Bundesregierung zusätzlich in die Verteidigung des Landes stecken will, wollen die Aktivistinnen der Klimaschutzbewegung nicht einfach so akzeptieren. Franka, 15 Jahre, meint:
Wenn man 100 Milliarden Euro in eine Aufrüstung stecken kann, kann man auch 100 Milliarden in unsere Zukunft stecken, weil ich glaube, das Klima ist für unsere Zukunft am Ende doch wichtiger als die Aufrüstung eines Landes.
Keineswegs alle Schulen erlauben den Ausflug zur Demonstration in den Mittagsstunden. 9 Mädchen vom Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium aus Berlin-Friedrichshain schwänzen die Schule aus voller Überzeugung.
Dass wir jetzt heute auf dem Streik sind, wird als Schwänzen gezählt. Und das finden wir total schlimm. Auch und es ist auf jeden Fall 1000-mal besser, in der 7. Klasse eine kleine 1 auf dem Zeugnis zu haben, dass man einen versäumten Tag hat, anstatt später keine richtige Welt mehr zu haben.
Also ich habe Angst, dass irgendwann es einfach entweder keine Welt so richtig mehr geben wird, keine Pflanzen mehr. Und das ist ja schon sehr frustrierend sozusagen.
Unter die jungen Demonstrantinnen und Demonstranten hat sich auch ein älterer Herr gemischt. Christian Stäblein ist Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und marschiert unter dem Banner Church for Future mit.
Mir scheint, auch gerade weil wir so viele andere große Herausforderungen haben, dass wir das Klimathema nicht verdrängen dürfen.
Ich finde, wir können was verändern, aber eigentlich können am meisten verändern die Leute, die die Macht haben. Weil, also wir können versuchen, besser zu leben mit dieser Krise, aber was vor allem verändert werden muss, ist so die Politik.
Die Protestierenden wie dieses Mädchen vom Berliner Händel-Gymnasium sind sicher, dass nur ein politischer Kurswechsel das Klima retten kann und dass es mit persönlichem Verzicht nicht getan ist.
Sebastian Engelbrecht aus Berlin. Wir haben die Stimmen gehört, die Fridays for Future leben also noch. Aber wie haben sich die Demonstrationen entwickelt nach der langen Pause? Das möchte ich mit dem Politikwissenschaftler Professor Sebastian Hauns erörtern. Er ist Gründungsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung an der Universität Bremen. Guten Abend, Herr Hauns.
Guten Abend, Herr Ölmeier.
Herr Hunz, in Deutschland waren laut Organisatoren mehr als 280.000 Teilnehmer heute unterwegs. Die größten Demonstrationen, die haben stattgefunden in Hamburg und in Berlin. Wie ist Ihr Eindruck? Hat Fridays for Future zur alten Stärke zurückgefunden?
Also zur alten Stärke, das heißt zu den Zahlen, die Sie im September 2019 erreicht haben, das haben Sie natürlich heute nicht wieder erreicht. Das hatte aber auch niemand wirklich erwarten können, weil die Ausgangslage doch eine deutlich andere war. Ich finde es sehr beeindruckend, an wie vielen Orten doch wieder demonstriert worden ist. Das zeigt also, dass die Gruppen vor Ort weiterhin aktiv sind und auch weiterhin es ihnen gelingt, Menschen auf die Straße zu bringen. Und in einzelnen größeren Städten sind es ja auch wirklich fünfstellige Zahlen gewesen, die da auf die Straße gegangen sind.
Was hat denn die Pandemie eigentlich mit den Menschen gemacht? Sind wir da träger geworden oder duldsamer oder gleichgültiger oder vielleicht auch ein bisschen duckmäuserisch? Oder ist eher das Gegenteil der Fall? Wir wollen raus, wir wollen unsere Stimme erheben.
Ich glaube nicht, dass wir träger geworden sind, aber unter den Bedingungen der Pandemie war es erstens ja sehr schwierig zu demonstrieren. Zumindest war das dann am Anfang so. Es gab ja dann auch im Verlauf der Pandemie sogar Demonstrationen, die die Pandemie selber zum Anlass hatten. Aber es war erstmal schwieriger. Und dann gab es natürlich ein anderes Thema, die Pandemie und heute natürlich auch noch der Krieg in der Ukraine, die auch Aufmerksamkeit beansprucht haben. Und dadurch ist die Möglichkeit, jetzt für den Klimaschutz zu demonstrieren, schwieriger geworden.
Nun ist eine Besonderheit dieser Bewegung, also von Fridays for Future, dass er eigentlich gar keine Organisationsform hat. Sprecherinnen oder Sprecher gibt's offiziell nicht, auch wenn Greta Thunberg, Luisa Neubauer oder Carla Remstmar zu den ganz bekannten Gesichtern und zu den oft gehörten Stimmen geworden sind. Hat sich da inzwischen etwas verändert oder sind das immer noch die prägenden Figuren?
Ja, wie Sie ganz richtig gesagt haben, sind die Figuren natürlich, es gibt einzelne medial präsente Figuren, aber eigentlich ist es eben keine Bewegung, die von einer Organisation hat oder die über ein zentrales Sprechergremium oder sowas verfügt, sondern das sind eben ganz, ganz viele, meistens gar nicht so große Gruppen vor Ort, über ganz Deutschland, aber auch in anderen Orten der Welt ja verstreut. Also es ist eine sehr basisdemokratische Bewegung und damit ist sie aber auch nicht sehr ungewöhnlich, was wir so in anderen Protestbewegungen kannten. Also bei der AKW-Bewegung war das auch ähnlich. Da hatten wir auch keinen Sprecher oder keine Sprecherin der AKW-Bewegung, aber trotzdem sind die natürlich irgendwie zu bestimmten Gelegenheiten immer mit ihren Forderungen auf der Straße gewesen.
Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, wenn man nicht richtig organisiert ist?
Sie sind ja nicht richtig organisiert. Sie haben ja eine Organisation, sie haben nur keine sozusagen formalisierte Organisation mit Vorsitzenden und sowas. Ne? Das gibt ja Organisationsstrukturen und ich denke, für eine soziale Bewegung ist das eher ein Vorteil, über so eine Art der Organisierung zu verfügen, weil damit natürlich einfach viel mehr Menschen in die Mobilisierung, auch in die alltägliche Arbeit, die notwendig ist, um so einen Protest immer wieder sichtbar werden zu lassen, eingebunden sind.
Nun waren die Demonstranten zunächst Schüler, dann Studenten, dann sind Wissenschaftler dazugekommen. Beobachten Sie denn weitere Veränderungen gerade in der Klientel?
Ja, also ich habe jetzt natürlich heute keinen umfassenden Überblick über, wer war auf der Straße. Das, was ich gesehen habe an Bildern, das, was ich gehört habe, auch von Leuten, die dabei waren, scheint es so zu sein, dass sehr viele, sehr junge wieder auf der Straße waren. Zwischenzeitlich hatte man den Eindruck, und das haben auch unsere Befragungsdaten schön zeigen können, dass es eher so eine Normalisierung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gab. Das heißt, dass eher auch Leute aus dem gesamten Altersspektrum ein bisschen gleichmäßiger vertreten waren. Also ich würde eher sagen, die heutigen Proteste, die haben eher so einen sozusagen Back to the Roots für Fridays for Future gezeigt. Also sind wieder die ganz jungen Menschen vor allem, die Proteste im Wesentlichen tragen.
Gerade in den letzten Monaten, die Motive haben Sie ja genannt, war es etwas stiller geworden um Fridays for Future. Klimaaktionen gab es vor allem mit großer medialer Wirkung durch die Last Generation, wo sich Demonstranten zum Beispiel auf die Straßen festgeklebt haben. Hat diese wesentlich radikalere Form des Widerstandes gegen die aktuelle Umweltpolitik, die Fridays for Future, hat es ihr Aufmerksamkeit gebracht oder sogar abgezogen?
Ich denke, weder noch. Also erstens würde ich sagen, aus der Sicht der Forschung über soziale Bewegungen, so viel radikaler waren die Aktionsformen ja nicht. Was ist denn da passiert? Da wurden sozusagen in geringem Maße Gesetze übertreten. Es wurde Verkehr blockiert, es wurden keine Menschen verletzt, es wurden auch keine Dinge beschädigt. Also das würde ich jetzt nicht als eine dramatische Radikalisierung beschreiben. Das hat dafür gesorgt, dass dieses Klimathema nochmal sozusagen von einer anderen Gruppe medial präsent war. Ob es sozusagen dem Thema an sich viel gebracht hat, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber Fridays for Future mobilisiert ja anders. Die setzen ja nicht auf so eine sozusagen Kleingruppen mit großer spektakulären Effekt, sondern die setzen auf die Masse der Leute. Ihnen geht es ja darum, zu zeigen, es stehen viele hinter unserer Forderung. Und das, denke ich, ist eigentlich bei Protesten auch aus der Erfahrung, aus anderen Protestbewegungen, die wirkungsvollere Art zu versuchen, die eigenen Forderungen durchzusetzen.
Wie viele Menschen stehen denn eigentlich tatsächlich dahinter, wenn sie demonstrieren gehen? Und für wie viele ist es eigentlich nur ein Happening? Ist es nett? Da gibt es Musik, da kann man Leute treffen, da geht man vielleicht danach noch einen trinken und die Schule fällt auch noch aus.
Ich glaube, man kann diese beiden Aspekte nicht komplett voneinander trennen, weil auch diejenigen, für die das nett ist und ein Happening und die dorthin gehen, weil sie da eben auch mit Freunden sind, die teilen die das Anliegen. Wenn sie das Anliegen nicht teilen würden, dann würden sie was anderes machen an diesem Tag. Dann würden sie nicht im Zweifelsfalle auch bei Regen oder kaltem Wetter, es war ja nicht überall sonnig, wo die Demonstrationen stattgefunden haben, da auf der Straße entlang laufen, sondern dann würden sie sich vielleicht irgendwo im Park, in einem Club oder sonst wo treffen. Also die Tatsache, dass da Leute auch hingehen, sagen auch, dass das sozial auch attraktiv ist, dorthin zu gehen, heißt nicht, dass die Leute, die da sind, kein ernsthaftes Anliegen haben.
Und es ist auch attraktiv, wenn man freitags nicht in die Schule geht, für manche zumindest. Und deswegen bekommt die Bewegung auch viel Häme ab. Da heißt es dann immer wieder, naja, vielleicht geht er mal besser in den Unterricht. Wäre es dann nicht besser, vielleicht mal auf einen Tag am Wochenende auszuweichen, um den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen?
Naja, die Demonstrationen haben ja auch jetzt am Freitag zu sehr unterschiedlichen Uhrzeiten stattgefunden. Also es gab Einzelne, die waren morgens um 10 gleich während der Unterrichtszeit. Es gab auch viele, die erst am Nachmittag später außerhalb der Unterrichtszeit waren, die sicherlich genau auf diese Kritik auch reagiert haben. In der Mobilisierungsdynamik von Fridays for Future war zumindest am Anfang dieser Auseinandersetzung um Schulschwänzen oder Schulstreik hat eher der Bewegung genutzt, weil es sozusagen die Konfliktkonstellation aufrechterhalten hat. Weil sonst war es ja so, dass eigentlich die Forderungen von Fridays for Future, denen ist sehr viel Sympathie aus der Politik auch entgegengebracht worden. Aber die Tatsache, dass ihnen gerade bei dieser Frage Schule schwänzen oder Schulstreik auch Gegenwind entgegengekommen ist, hat so eine Konfliktkonstellation hervorgebracht, die für einen Protest extrem wichtig ist.
Herr Horns, irgendwie scheint die ganze Welt über uns zusammenzubrechen in dieser Zeit. Die Folgen der Pandemie, der Krieg in der Ukraine, wirtschaftliche Probleme. Auf der anderen Seite Dürren, Überschwemmungen, Gletscherschmelze, Stürme als sichtbare Zeichen des Klimawandels. Da steckt die Politik derzeit wirklich in einem Dilemma, welches dieser Probleme zuerst lösen und das auf wessen Kosten. Ist sich Fridays for Future dessen bewusst, dass es manchmal keine ganz einfachen Antworten gibt?
Ich denke ja, weil das spiegelt sich ja auch in diesen Versuchen von Fridays for Future wieder zu sagen, wie können wir eigentlich die sozialen Folgen einer Politik, die den Klimawandel angeht, auch mit in den Blick nehmen. Aber man muss auch sagen, die soziale Bewegung oder Protestbewegung, die haben auch nicht die Verantwortung, alle Aspekte mit in den Blick zu nehmen, sondern die sind dann stark, wenn sie sagen, ihr konkretes Anliegen versuchen, nach vorne zu bringen. Die können nicht schon den ausgehandelten Kompromiss vertreten, sondern sie müssen für ihre Interessen und ihr Anliegen einstehen, möglicherweise den Kompromiss oder die Abwägung zu finden. Das ist die Aufgabe anderer politischer Akteure.
Einschätzungen von Professor Sebastian Hauns, Protestforscher an der Uni Bremen. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, gerne, Ihnen auch.
Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist 23.34 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk. Das war der Tag zu unseren Kurzberichten. Im Iran haben laut Staatsmedien Tausende an einer Demonstration gegen die Kopftuchproteste teilgenommen. Karin Senz.
Die iranischen Behörden hatten ihre Anhänger dazu aufgerufen, in Teheran und anderen Städten nach dem Freitagsgebet auf die Straße zu gehen und sich für das Kopftuch auszusprechen. Tausende seien dem gefolgt, berichten Staatsmedien. Auf Transparenten dankten sie den Sicherheitskräften und verurteilten Frauen, die ihr Kopftuch verbrannt hatten. Sie riefen Slogans wie »Tod Amerika«, »Tod Israel« oder »Unser Volk ist wach und hasst Unruhestifter«. Nach Angaben staatsnaher Medien sind seit vergangenen Samstag, als die Proteste begannen, insgesamt 27 Menschen ums Leben gekommen. Darunter sollen auch Mitglieder der Sicherheitskräfte sein. Menschenrechtsorganisationen sprechen von mindestens 36 Todesopfern, hunderten Verletzten und zahlreichen Festnahmen. Darunter sei auch die Journalistin, die den Fall von Mehsa Amini bekannt gemacht hatte. Die 22-Jährige war vor einer Woche im Polizeigewahrsam gestorben. Ihre Familie wirft der Sittenpolizei vor, sie misshandelt zu haben. Die bestreitet das. Sie hatte Amini mitgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen hatte. Beobachter erwarten für heute Abend mehr Gewalt bei den Protesten gegen das Regime. Die Armee hatte angekündigt, die Polizei zu unterstützen.
Inzwischen hat auch die Bundesregierung auf die Vorkommnisse im Iran reagiert. Kai Clement.
Die Bundesregierung zeigt sich bestürzt über den Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam. Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Man sei gleichermaßen bestürzt darüber, dass bei den landesweiten Protesten offenbar zahlreiche weitere Menschen ums Leben gekommen seien. Die Regierung fordert eine rasche und umgehende Untersuchung des Todesfalls. Auch der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen soll sich damit befassen, so eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Dafür hat sich gestern Ministerin Annalena Baerbock bei der UN-Generalversammlung in New York ausgesprochen. Man verfolge die Entwicklungen mit großer Sorge und setze sich bei der iranischen Regierung entschieden dafür ein, friedliche Proteste zuzulassen und keine Gewalt auszuüben, so das Auswärtige Amt weiter. Auf EU-Ebene sind danach zumindest derzeit keine weiteren Maßnahmen geplant. FDP-Generalsekretär Bijan Jirsarai, gebürtig aus Teheran, hat die Iran-Politik Europas wörtlich als naiv kritisiert. Man verfolge vor allem das Ziel eines Atomabkommens. Wichtig seien jetzt aber entschiedene Reaktionen des Westens auf die Menschenrechtsverstöße.
Die Bauminister der Länder wollen den Wohnungsbau vorantreiben. Das ist das Ergebnis einer Konferenz in Stuttgart. Simone Stephan.
Die Vorsitzende der Bauministerkonferenz, Razavi, sprach von einer Zeitenwende auch beim Bauen und Wohnen. Lage und Stimmung seien dramatisch. Materialknappheit, Arbeitskräftemangel, höhere Zinsen, all das sei eine toxische Mischung. Die 16 Ministerinnen und Minister aus den Ländern fordern deshalb, dass alles auf den Prüfstand müsse, was Bauen teurer mache. Dazu gehörten auch die staatlichen Vorgaben für den Klimaschutz. Außerdem verlangten sie vom Bund mehr als 1 Milliarde Euro für energieeffizientes Bauen. Nach dem Stopp der KfW-Förderung gäbe es erhebliche Finanzierungslücken. Ausdrücklich begrüßt werden Wohngeldreform und Heizkostenzuschuss ab Januar, die dann 2 Millionen Menschen erhalten sollen. Da die Länder für die Umsetzung zuständig seien, müssten die Verfahren deutlich vereinfacht werden. Bundesbauministerin Geiwitz will sich nicht vom Ziel verabschieden, 400.000 neue Wohnungen in diesem Jahr zu bauen. Die SPD-Politikerin sagte in Stuttgart, das Ziel sei keine politische Erfindung, der Bedarf sei da. Es sei aber auch klar, dass es mit den aktuellen Schwierigkeiten nicht einfacher werde. Der Zentralverband des deutschen Baugewerbes hält das Ziel für nicht mehr erreichbar. Er meldete heute einen Auftragseinbruch für Juli.
Belgien hat im Zuge seines geplanten Atomausstieges einen ersten Reaktor vom Netz genommen. Der Meiler Doel 3 bei Antwerpen ist am Abend heruntergefahren worden. Jakob Mayer.
Er ist vor 40 Jahren erstmals in Betrieb gegangen, der wurde aber wegen vieler Störfälle immer wieder unterbrochen. Vor 10 Jahren fanden Fachleute tausende feine Risse im Reaktordruckbehälter. Auch im Meiler Tihange 2 bei Lüttich gab es massive Probleme. Er soll spätestens Anfang Februar vom Netz gehen. Umweltaktivisten in Belgien und Deutschland protestieren seit Jahren, aber Belgiens Regierung hat beide Reaktoren trotz großer Bedenken in den Nachbarländern weiterlaufen lassen. Noch in den vergangenen Tagen gab es Überlegungen innerhalb der belgischen Regierung, angesichts der Energiekrise einen Aufschub der Abschaltung prüfen zu lassen. Der Direktor von Doel 3 nannte ein eventuelles Wiederhochfahren des Reaktors allerdings weder klug noch empfehlenswert. Der Rückbau der Anlage kostet rund 1 Milliarde Euro und soll 2026 beginnen. Nach den aktuellen Ausstiegsplänen könnten die beiden jüngsten Reaktoren in Belgien noch bis 2035 laufen.
Hongkong schafft nach mehr als 2 Jahren die verpflichtende Hotelquarantäne für Einreisende ab. Eva Lambi-Schmidt.
Statt in ein Quarantänehotel müssen sich ankommende Reisende in Hongkong ab Montag zu Hause selbst beobachten. Nach 3 Tagen dürfen sie nach einem negativen Testergebnis auch wieder Restaurants und Bars besuchen. Vor dem Abflug nach Hongkong reicht nun auch ein Corona-Schnelltest. Ein PCR-Test wird nicht mehr verlangt. Die Hongkonger Regierung stand zuletzt unter starkem Druck von Gesundheits- und Wirtschaftsexperten, die chinesische Sonderverwaltungsregion nach außen hin zu öffnen. Es geht vor allem darum zu verhindern, dass Hongkong seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten weiter verliert. Erst gestern wurde Hongkong in einem international anerkannten Ranking von Singapur als wichtigstes asiatisches Finanzzentrum abgelöst. Druck in die andere Richtung, die Maßnahmen beizubehalten, gab es seit Beginn der Pandemie seitens der kommunistischen Zentralregierung in Peking. Hongkong hatte sich über die Corona-Pandemie hinweg an der Null-Covid-Politik Festlandchinas orientiert, mit teils wochenlanger Hotelquarantäne. Allerdings waren strikte Lockdowns, wie sie in Festlandchina bei kleinsten Ausbrüchen in Millionenstädten umgesetzt werden, in Hongkong durch die enge Infrastruktur nicht möglich. Dort leben 7 Millionen Menschen auf engstem Raum. Die Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus konnte in Hongkong nicht verhindert werden. Um einen Übertritt der Fälle von Hongkong nach Festlandchina zu vermeiden, hält die Zentralregierung in Peking die Grenzen weitgehend geschlossen. Zuletzt hat Hongkong knapp 6.000 Corona-Infektionen am Tag gemeldet.
Und wieder ein Tag zum Vergessen für die Anleger an der deutschen Börse. Konstantin Röse.
Manch ein Börsenprofi scheint erleichtert zu sein, dass das Wochenende bevorsteht. Denn auf dem Frankfurter Parkett war es heute ein tiefroter Wochenschluss. Aktien wurden im großen Stil verkauft. Auslöser sind insbesondere Konjunktursorgen. Anleger befürchten, dass die Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die Leitzinsen zu stark anheben und damit die Wirtschaft in eine Rezession rutschen könnte. Bundesbankpräsident Joachim Nagel aber verteidigt die kräftigen Zinsschritte. Nichts zu tun und den Dingen ihren Lauf zu lassen, sei keine Option, so Nagel. Hierzulande machen Unternehmen besonders die hohen Energiepreise zu schaffen. Batteriehersteller Varta setzte seine Ziele für das 3. Quartal und das Gesamtjahr aus. Daraufhin brachen Aktien des MDAX-Konzerns um dramatische 34% ein. Größter Verlierer im DAX war Continental. Der Autozulieferer soll offenbar mangelhafte Schläuche an VW, BMW und Co. verkauft haben und dafür auch Tests manipuliert haben. Für Anleger ein Skandal. Papiere verloren satte 9%. Krieg, Inflation, Zinsen und Rezession. Es sind aktuell einfach zu viele Belastungsfaktoren. Kein Wunder, warum es an den Finanzmärkten abwärts geht. Der DAX schloss den Handel mit 12.284 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von knapp 3,6%.
Nicht nur die Depots werden immer weniger wert, auch in den gesetzlichen Krankenkassen haben sich die Krisen der letzten Monate und Jahre niedergeschlagen. So groß sind die Defizite, dass eine Erhöhung der Beiträge droht. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio.
Ein Defizit von mindestens 17 Milliarden Euro bei den gesetzlichen Krankenkassen gilt es auszugleichen. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einer fairen Verteilung auf alle Schultern. Der Beitrag des Bundes soll sich dabei auf 2 Milliarden Euro belaufen, um den Bundeszuschuss auf insgesamt 16,5 Milliarden Euro anzuheben. Erstmals soll es auch ein Darlehen für die Krankenkassen in der Höhe von 1 Milliarde Euro geben. Den Rest aber müssen Ärzte, Apotheker, die Pharmaindustrie und natürlich auch die Versicherten aufbringen, deren Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte angehoben werden soll, wovon seit dem vergangenen Jahr auch die Arbeitgeber wieder die Hälfte tragen müssen. Auch die Rücklagen der Versicherungen und des Gesundheitsfonds sollen um 6,4 Milliarden Euro abgeschmolzen werden. Und das ganze Paket soll ohne die Streichung von medizinischen Leistungen auskommen. Davon geht Karl Lauterbach aus, der seine Reform im Bundestag verteidigte.
Es kann nicht sein, dass die Menschen in einer solchen Phase Einschränkungen im Leistungskatalog hinlegen. Das werden wir nicht mitmachen. Auf die Gesundheitsversorgung kann man sich verlassen.
Und insofern sei der Entwurf auch ausgewogen, weil man neben den Effizienzgewinnen alle Schultern an der Finanzierung beteilige und eben nicht nur die Versicherten.
90% werden nicht durch die Erhöhung des Beitragssatzes auf GKV-Seite, auf der Arbeitnehmerseite bezahlt. 90%. Diese 10% haben wir zugemutet. Das halte ich aber auch für vertretbar.
Allein durch das Abschmelzen der Rücklagen der Krankenkassen werden auch in erheblichem Maße frühere Beitragszahlungen der Versicherten in Anspruch genommen. Ohnehin deckt das ganze Gesetz nur eine vorläufige Berechnung ab. Darauf wies der Gesundheitspolitiker der Linken, Attes Gürbiner, hin, weil etwa auch Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen gleichermaßen mit den steigenden Energiekosten und der allgemeinen Inflationsentwicklung zu kämpfen haben.
Deswegen sind auch die 17 Milliarden definitiv zu wenig. Diese Zahlen werden nicht ausreichen. Und deswegen ist das, was Sie da beschreiben, Polemik, weil Sie schon vom viel zu geringen Betrag ausgehen, den Sie nächstes Jahr ausgleichen müssen.
Auf diesen Sachverhalt weisen auch die Krankenkassen hin, weshalb auch dieses Gesetz nur ein vorläufiges sein dürfte und die Koalition bereits Nachbesserungen bei der Preisentwicklung für die Krankenhäuser angekündigt hat. Die Rolle des Oppositionsführers hatte in dieser Debatte jedoch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek, CSU, eingenommen, der auf die grundsätzlichen Defizite zu sprechen kam.
Wir könnten heute auch über Pflegeversicherung sprechen, auch ein Desaster. Wir könnten über Krankenhausfinanzierung sprechen, auch noch nicht weiter. Über sektorenübergreifende Versorgung, auch noch nichts gehört. Alles Themen, die wichtig und richtig sind. Stattdessen legen Sie heute ein Gesetz vor unter dem Titel Finanzstabilisierungsgesetz. Wissen Sie, was das ist? Es ist ein Versorgungsdestabilisierungsgesetz.
Doch mit dieser Kritik ging zugleich ein Eigentor für die Union einher, was Vertreter der Ampelkoalition, die erst seit einem Jahr regiert, nur zu gerne aufgriffen.
Ich muss mal sagen, was für ein Offenbarungseid 16 Jahre unionsgeführter Gesundheitspolitik. Sie haben die große Klagemauer geführt, haben aber vergessen zu nennen, wer eigentlich verantwortlich ist für das, was wir hier an Krise vorfinden.
So die grüne Gesundheitspolitikerin Maria Kleinschmeink. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte auf die grundsätzlichen Reformdefizite der vergangenen Legislaturperiode hingewiesen, ohne das jedoch zum Vorwurf machen zu wollen, weil vieles durch die Corona-Krise überlagert wurde.
Die ARD hat sicher schon glücklichere Tage erlebt. Der RBB-Skandal um Intendantin Schlesinger, der Vorwurf politischer Einflussnahme beim NDR, immer wieder Diskussionen um den Rundfunkbeitrag. Die AfD hat deshalb eine Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt. Heute hat sie stattgefunden. Frank Capellan berichtet darüber.
Martin Renner teilt kräftig aus. Zu teuer, politisch beeinflusst, zu links, zu intransparent ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, meint der medienpolitische Sprecher der AfD. Mein Dienstwagen, mein Gehalt, meine Spesen, mein Massagesessel. Allein darum geht es doch in den Funkhäusern, urteilt Renner.
Wie die Made im Zwangsgebührenspeck frisst sich dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk wettbewerbslos rund und fett.
Wenn jemand wie die Made im Speck lebt, dann die AfD im Speck der Demokratie.
Kontert Helge Lind, der Sozialdemokrat, bricht eine Lanze für ARD, ZDF und Deutschlandradio, nimmt die Öffentlich-Rechtlichen gegen Fundamentalkritik in Schutz. Lind nimmt sich Friedrich Merz vor. Hämisch und drohend habe der CDU-Chef die Zahl der öffentlich-rechtlichen Berichterstatter auf dem Parteitag moniert und geredet.
Von der stolzen Zahl von 58 Redakteurinnen und Redakteuren des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mit denen man sich besonders liebenswürdig beschäftigen würde. Ich finde das absolut inakzeptabel und übergriffig.
CDU-Chef Friedrich Merz hatte im Zusammenhang mit dem RBB-Skandal auf Reformen gedrängt. Das Gendern hatte er kritisiert. Zu Recht, meint heute sein Parteifreund Maximilian Mörseburg. Umfragen zeigten doch, dass Zuschauer und Hörer das gesprochene Gender-Sternchen ablehnten. Auch der Christdemokrat drängt auf Veränderungen. Die Gehälter sollten sich am öffentlichen Dienst orientieren, nicht an der privaten Konkurrenz. Der AfD hält Mörseburg vor, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen zu wollen, um gleichzeitig eigene Propagandakanäle aufzubauen.
Und wenn Frau Weidel dann davon spricht, dass sie einen Grundfunk mit neutraler Berichterstattung möchte, dann wissen wir doch, was das ist. Nämlich ein Sender, in dem Sie entscheiden, was neutral ist und nicht der unabhängige Journalist.
Auf die Bedeutung für unabhängige Information verweist Erhard Grundl. Gerade die Beitragsfinanzierung schafft doch erst diese Unabhängigkeit, unterstreicht der grüne Bundestagsabgeordnete und schaut auf das amerikanische Mediensystem.
Oder wollen wir die Berichterstattung à la Fox News?
Wollen wir eine Medienlandschaft, in der nur die skandalisierendste Schlagzeile und die Produktion vorkommt, die die höchste Einschaltquote bringt?
Ähnlich Petra Sitte von der Linkspartei, die zwar eine Neuordnung der Finanzierung anmahnt, die Öffentlich-Rechtlichen aber grundsätzlich in Schutz nimmt.
Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Aber treffender wäre doch wohl zu sagen, wenn wir wollen, dass es sie weitergibt, müssen wir sie neu erfinden.
Weil der öffentliche Rundfunk bei dem Großteil der Bürgerinnen und Bürger Glaubwürdigkeit besitzt. Die Tagesschau heute.
Ergänzt Thomas Hacker für die FDP. Er hält der AfD vor, keinerlei konstruktive Vorschläge für eine Reform zu unterbreiten. Der AfD-Abgeordnete Marc Jongen listet vornehmlich auf, was ihm am Programm alles nicht gefällt.
Winnetou-Filme werden nicht mehr gezeigt, weil das Denken des Tumbenvolkes entkolonialisiert werden muss. Im Kinder- und Jugendprogramm gibt es stattdessen geschmacklose Frühsexualisierung, vorzugsweise queer.
Am Ende kündigt er für die AfD an, bald im Parlament konkrete Änderungen des öffentlich-rechtlichen Systems anzustoßen.
Frank Capellan über die Aktuelle Stunde im Bundestag zu den Lehren aus dem ARD-Skandal. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki soll zu spät disziplinarrechtlich gegen einen Pfarrer vorgegangen sein, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem WDR vorliegen. Jochen Hilgers.
Am 21. November 2018 meldete Wölki an den Kardinal Ladaria Ferrer im Vatikan auf 4 Seiten verschiedene sexuelle Übergriffe des Priesters auf Jugendliche und junge Erwachsene. So soll er zum Beispiel mit minderjährigen jugendlichen Ministranten häufig Saunabesuche unternommen und sie zu alkoholischen Getränken eingeladen haben. Danach sollen gemeinsam Pornofilme geschaut worden sein. Mit einem 19-Jährigen habe er in seiner Wohnung gegen den Willen des jungen Mannes Pornofilme geschaut und sich in seiner Gegenwart selbst befriedigt. Dem 19-Jährigen sei erst um 4 Uhr morgens gelungen, die Wohnung des Geistlichen zu verlassen. Mehr als 2 Jahre dauerte es aber nach dem Schreiben, bis das Erzbistum den Priester beurlaubt hat und die Staatsanwaltschaft eingeschaltet wurde. Die Kirchenoppositionelle Maria Mesrian von Maria 2.0 zeigt sich fassungslos.
Diese Aussage, wie Meißner ja auch nichts geahnt, Wölki nichts gewusst, ist für mich vollkommen unglaubwürdig. Weil in dem Schreiben offensichtlich wird, dass er informiert war. Und diese ganze Kette, das ist ja ein unglaubliches Wirrwarr, was da jetzt entsteht, ist ja nur eine Art der Vertuschung, die wir hier sehen. Es wird nicht konsequent aufgeklärt, Mitbrüder werden gedeckt und das ist fatal.
Bei der Staatsanwaltschaft Köln sind derweil Strafanzeigen gegen Wölki eingegangen, sagt der Leiter der politischen Abteilung, Ulf Wilun.
Wir sind im Moment in der Prüfung begriffen, ob uns mit diesen Anzeigen und aus alledem anderen, was wir so wahrnehmen können, ohne förmliche Ermittlung schon einzuleiten, ob wir einen sogenannten strafrechtlichen Anfangsverdacht begründen können, der dann überhaupt ein weiteres staatsanwaltschaftliches Tätigwerden erst rechtfertigen kann.
Im Zusammenhang mit den Düsseldorfer Missbrauchsfällen hat zum Beispiel ein Rechtsanwalt bei der Kölner Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen falscher eidesstattlicher Versicherung gegen Wölki gestellt. Der Hintergrund? Der Rechtsanwalt bezweifelt, dass Wölki, wie von ihm behauptet, 2017 die Personalakte des Düsseldorfer Pfarrers nicht kannte. Am 4. September 2015 aber war der Pfarrer vom Interventionsbeauftragten des Erzbistums bereits zu einer Anhörung eingeladen worden. In diesem Schreiben steht, dass zur Anhörung auf Anweisung unseres Erzbischofs Kardinal Wölki geladen werde. In einer Stellungnahme zu den Vorwürfen sprach das Erzbistum erneut davon, es handele sich nur um Gerüchte.
Jochen Hilgers über neue Erkenntnisse zu einem Missbrauchsfall im Erzbistum Köln. Und damit zu den Zeitungskommentaren von morgen, die Presseschau, zusammengestellt von Jan Altmann, präsentiert von Anja Jatzeschan.
Ein Thema in den Zeitungen sind die bundesweiten Demonstrationen für mehr Klimaschutz, zu denen die Bewegung Fridays for Future aufgerufen hatte. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt: Die gute Nachricht, Fridays for Future schafft es noch, hunderttausende Menschen weltweit zu mobilisieren. Die schlechte, das interessiert kaum noch jemanden. Angesichts der Energiekrise denkt niemand darüber nach, wie heiß der Sommer in 20 Jahren wird. Dabei würde ein bisschen Alarmismus der Klimadebatte guttun. Ähnlich äußert sich die Westdeutsche Zeitung. Was tatsächlich tragisch ist, der Klimaprotest hat seine gewaltige Kraft zu einem guten Teil verloren. Daran sind die vielen Krisen um ihn herum sicher nicht schuldlos, zumal sie wahnsinnig viel Geld verschlingen, ohne dass durch dieses ausgegebene Geld für die Zukunft Nachhaltiges gewonnen wäre. Die Frankfurter Rundschau führt aus: Natürlich gab es auch vor diesem Klimastreik wieder Vorwürfe gegen Fridays for Future. In Zeiten massiv steigender Kosten für Millionen von Menschen in Deutschland für den Klimaschutz zu demonstrieren, sei realitätsfern, unangemessen und der falsche Zeitpunkt. Es gebe jetzt Wichtigeres. Eines ist wirklich realitätsfern und unangemessen: dieser Vorwurf. Die Süddeutsche Zeitung bilanziert: Manche Aktionen der Klimaschützer mögen unbequem sein, sinnlos und auch auf anmaßende Art übergriffig. Gewalttätig sind sie nicht. Letztlich tun die zumeist jungen Menschen nur das, was junge Menschen tun sollten. Sie rebellieren dagegen, dass ihnen eine kaputte Welt bleibt. Zu der Debatte über die Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer meint die Frankenpost aus Hof: Die Regeln der Genfer Konvention und die des Grundgesetzes lassen keinen Interpretationsspielraum zu. Es wäre ein Fehler, den Bruch internationalen Rechts durch den russischen Präsidenten in diesem Fall ebenfalls mit Rechtsbruch zu begegnen. Die Zeitungen der münsterländischen Mediengruppe Om Medien schreiben: Erst mit Putins Teilmobilisierung ist auch den Menschen in Moskau und St. Petersburg schlagartig klar geworden, dass die Spezialoperation ein grausamer Krieg ist, dem sie bald selbst zum Opfer fallen könnten. Niemand weiß, was in den Köpfen der Tausenden vorgeht, die jetzt vor Europas Grenzen stehen. Jeder Einzelne muss daher genau überprüft werden. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder gibt zu bedenken: In den postjugoslawischen Kriegen wurden nicht zuletzt serbische Deserteure im Stich gelassen. Im Fall der Russischen sollten wir aber alles tun, ihnen zu helfen, um zu verhindern, dass sie an einem Verbrechen beteiligt werden. Gebt ihnen Visa, holt sie an den Grenzen ab, gebt ihnen ein gutes Leben bei uns. Hauptsache, sie kämpfen nicht.
Vielen Dank, Anja Jatzeschan, für diese Presseschau. Die Redaktion dafür hatte Jan Altmann. Damit geht dieser Tag im Deutschlandfunk zu Ende. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die Nacht.